Grüß Gott und herzlich willkommen zur Katechismus-Sendung, sagt Ihnen heute Doris Frei mit ein bisschen ledierter Stimme, aber ich hoffe, es geht trotzdem Ihnen allen ein herzliches Grüß Gott in der Katechismus-Sendung. Jeweils am Montag betrachten wir miteinander das Kapitel, in dem es heißt, das Leben in Christus. Begleiten tut uns dabei Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz. Grüß Gott, Herr Domherr.
Grüß Gott, Frau Frei.
Wir sind beim großen Artikel 12 letztes Mal angekommen. Auf der Seite 506, liebe Zuhörer, finden Sie diesen Artikel im Katechismus. Dort heißt der große Punkt das sittliche Gesetz. Herr Domherr Cassetti, was ist das sittliche Gesetz? Worum ging es in diesem Punkt? Auf welcher Basis bauen wir dann heute weiter, wenn es um das natürliche Sittengesetz geht?
Ja, das sittliche Gesetz ist all das, was Gott uns an Weisung mit auf den Weg gibt, damit wir das Ziel, die ewige Seligkeit, erlangen. In diesen vier Nummern, die wir letztes Mal noch angesehen haben, das ist gleichsam das Dach über dem, was nun kommt, wo das eben ausgefaltet wird in das natürliche Sittengesetz, das alte Gesetz und das neue Gesetz. Also einfach alles, was Gott vorgesorgt hat, damit der Mensch gut handeln kann, sich richtig entscheiden kann, damit er das Böse meiden kann. Das ist eine Hilfe Gottes, eine Pädagogik Gottes, sagt der Katechismus, die uns helfen soll, das Ziel zu erreichen. Es wird in diesem Abschnitt dann auch noch kurz definiert, eben, was ein Gesetz ganz allgemein ist. Das ist eine Weisung, die dem Gemeinwohl dienen soll, die von einer Autorität erlassen wird, die dazu berechtigt ist. Aber wenn es eben ganz allgemein um das sittliche Gesetz geht, ist klar, dass Gott, der Schöpfer, ermächtigt ist, solche Weisungen zu erlassen und dass alles, was Gott erlässt, dann eben auch dem Wohl des Menschen als Einzelnen, aber auch der menschlichen Gemeinschaft dient.
Gut, das ist also die Basis, auf der wir heute dann einsteigen, liebe Zuhörer. Wenn Sie einen Katechismus haben, dann finden Sie den Punkt 1954, bei dem es nun gleich weitergeht auf der Seite 506. Die Abschnitte aus dem Katechismus liest heute für Sie Marianne Zureich. Wir wollen nun gleich einsteigen in das natürliche Sittengesetz beim Punkt 1954, in dem es heißt:
Der Mensch hat an der Weisheit und Güte des Schöpfers teil, der ihm die Herrschaft über seine Taten gibt und ihm die Fähigkeit verleiht, sich selbst im Hinblick auf die Wahrheit und das Gute zu leiten. Das natürliche Gesetz bringt das grundlegende sittliche Wissen zum Ausdruck, das dem Menschen ermöglicht, durch die Vernunft zwischen Gut und Böse, Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Das natürliche Sittengesetz ist das vornehmste von allen, das in die Herzen der einzelnen Menschen geschrieben und eingemeißelt ist, weil es selbst die menschliche Vernunft ist, die Recht zu handeln befiehlt und zu sündigen verbietet. Diese Vorschrift der menschlichen Vernunft kann aber nur dann die Kraft eines Gesetzes haben, wenn sie die Stimme und Auslegerin einer höheren Vernunft ist, der unser Geist und unsere Freiheit unterworfen sein müssen. Die letzten Worte waren von Leo dem 13.
Ja, also es tönt ein bisschen schwierig, dieser Punkt, aber gemeint ist damit, dass allein dadurch, dass wir Geschöpfe Gottes sind, dass Gott uns erschaffen hat, dass er uns mit Freiheit begabt hat, dass er uns die Vernunft gegeben hat, dass wir fähig sind, wie alle anderen Menschen auch, eben Gut und Böse, falsch und richtig zu unterscheiden. Das ist von Natur, von Schöpfungswesen uns gegeben, uns eben gleichsam ins Herz gelegt, und das ist eigentlich diese Basis. Das natürliche Sittengesetz ist die Basis für jedes sittliche Gesetz, und im Grunde genommen, wenn wir im Gewissen wissen, in welche Richtung wir gehen müssen, was das Gute und was das Böse ist. Natürlich in einem gebildeten Gewissen, davon haben wir schon gehandelt in früheren Katechesen. Aber dann steckt dahinter eben der oberste Gesetzgeber, der Schöpfer selber.
Die Kenntnis des göttlichen und natürlichen Sittengesetzes zeigt dem Menschen den Weg, an den er sich halten muss, um das Gute zu tun und sein Ziel zu erreichen. Das natürliche Sittengesetz drückt die ersten wesentlichen Gebote aus, die das sittliche Leben regeln. Angelpunkt des Sittengesetzes ist das Verlangen nach Gott und die Unterordnung unter ihn, dem Quell und Richter alles Guten, sowie der Sinn für den Mitmenschen als ein ebenbürtiges Wesen. In seinen Hauptgeboten wird es im Dekalog vorgelegt. Dieses Gesetz wird nicht in Bezug auf die Natur der vernunftlosen Wesen natürlich genannt, sondern weil die Vernunft, die es verkündet, zur menschlichen Natur gehört. Augustinus sagt: Wo sind denn diese Regeln verzeichnet, wenn nicht im Buch des Lichtes, das man die Wahrheit nennt? Darin ist jedes gerechte Gesetz verzeichnet. Von da geht es in das Herz des Menschen über, der der Gerechtigkeit nachkommt. Nicht, als ob es in dieses auswanderte, aber es prägt in es seinen Abdruck ein, so wie ein Siegel, das von einem Ring in das Wachs übergeht, aber ohne den Ring zu verlassen. Thomas von Aquin sagt: Das Gesetz der Natur ist nichts anderes als das von Gott in uns hineingelegte Licht der Vernunft. Durch es erkennen wir, was zu tun und was zu meiden ist. Dieses Licht und dieses Gesetz hat Gott dem Menschen in der Schöpfung gegeben.
Wichtig ist hier, dass der Katechismus einem Missverständnis entgegentritt, dass wir eben Natur richtig verstehen. Natur ist eben hier nicht gemeint vernunftlose Natur, so wie wir eben die Blumen und die Tiere als Natur bezeichnen, sondern es gehört zur Natur des Menschen, das heißt dazu, wie er geschaffen ist, zu seinem Wesen, so wie er geschaffen ist, dass er eben Vernunft hat und dass er eben eine von seiner Anlage her fähig ist, mit Hilfe der Vernunft eben Gut und Böse zu unterscheiden und so auch sittlich zu handeln. Das ist wohl das Wichtigste von diesem Punkt, der auch ein bisschen schwierig tönt. Aber ebenso ganz elementare Dinge sind uns mit der Erschaffung mitgegeben als Orientierung für ein gutes Leben. Es heißt hier sogar, dass die wichtigsten Dinge eben in die 10 Gebote eingegangen sind. Also, dass die 10 Gebote nicht nur eine Offenbarung Gottes sind, sondern dass Gott etwas in Erinnerung ruft, was wir eigentlich von Natur oder von Schöpfung wegen schon wissen. Dass man eben zum Beispiel die Eltern ehren soll, dass man die Familie schützen soll und all diese Dinge, die dann in den 10 Geboten eben, dass man nicht morden darf und so weiter. All diese Dinge, die in den 10 Geboten dann ausgesagt werden, wir werden später das dann ausführlich behandeln. Dann können wir auch wieder weiterfahren.
Das sittliche Naturgesetz ist im Herzen jedes Menschen zugegen und durch die Vernunft festgesetzt. Es ist in seinen Vorschriften allgemeingültig und seine Autorität erstreckt sich auf alle Menschen. Es bringt die Würde der Person zum Ausdruck und bestimmt die Grundlage ihrer Grundrechte und Pflichten. Cicero sagt: Es gibt ein wahres Gesetz, das der rechten Vernunft. Es stimmt mit der Natur überein, ist bei allen Menschen vorhanden und besteht unveränderlich und ewig. Seine Gebote fordern zur Pflicht auf, seine Verbote verwehren Verfehlungen. Es durch ein gegenteiliges Gesetz zu ersetzen, ist ein Sakrileg. Man darf es auch nicht teilweise aufheben und niemand kann es gänzlich abschaffen.
Es geht hier eigentlich um ganz wichtige Dinge. Wenn hier Cicero zitiert wird. Das war kein Christ, sondern ein antiker, ein heidnischer Schriftsteller. Aber auch er hat erkannt, dass es eben Gebote gibt, sittliche Regeln gibt, die allgemein menschlich sind, weil sie eben mit der Schöpfung des Menschen gegeben sind. Und es ist ganz wichtig, dieses natürliche Sittengesetz ernst zu nehmen, weil im Grunde genommen dieses natürliche Sittengesetz, das allgemein gilt, für alle Menschen gilt, es uns ermöglicht, auch mit Nichtchristen über moralische Fragen uns zu verständigen. Wenn unsere Moral sozusagen nur spezifisch christlich wäre, dann könnten die Nichtchristen sagen, was geht uns das alles an? Aber es geht hier eben nicht um christliche Sonderregeln oder Sondergesetze, sondern es geht hier beim natürlichen Sittengesetz um Verhaltensweisen, um Gesetze, die alle Menschen verpflichten, weil sie allgemein gültig sind.
Die Anwendung des natürlichen Sittengesetzes ist vielfältig. Sie kann ein Nachdenken erfordern, das die je nach Zeit, Ort und Umständen vielfach verschiedenen Lebensbedingungen berücksichtigt. Dennoch bleibt in der Mannigfaltigkeit der Kulturen das natürliche Gesetz eine Regel, welche die Menschen untereinander verbindet und ihnen über die unvermeidlichen Unterschiede hinaus gemeinsame Grundsätze auferlegt.
Hier wird das noch auch ausdrücklich gesagt, was ich vorhin schon kommentiert habe, dass eben das natürliche Sittengesetz einen Austausch mit allen Menschen ermöglicht. Es ist übrigens interessant, dass die christlichen Denker dieses natürliche Sittengesetz weiter vertieft und entfaltet haben in der Zeit, als Amerika entdeckt wurde und man plötzlich mit großen Völkern in Kontakt kam, die nicht Christen waren, eben die indianischen Stämme, die man hier vorgefunden hat. Und die Auseinandersetzung mit diesem neu entdeckten Kontinent gab einen Anstoß, eben dieses natürliche Sittengesetz noch weiter zu reflektieren und zu vertiefen.
Das natürliche Sittengesetz ist unveränderlich und überdauert die geschichtlichen Veränderungen. In der Flut der Vorstellungen und der Sitten bleibt es bestehen und unterstützt ihren Fortschritt. Die Regeln, die es wiedergeben, bleiben dem Wesen nach gültig. Selbst wenn man es einschließlich seiner Grundsätze bestreitet, kann man es weder zerstören noch aus dem Herzen des Menschen reißen. Es taucht im Leben der einzelnen Menschen und der Gesellschaft immer wieder auf. Augustinus sagt: Jedermann weiß, dass dein Gesetz, Herr, den Diebstahl verbietet und ebenso das Gesetz, das in die Herzen der Menschen geschrieben ist und das auch die Ungerechtigkeit nicht auszulöschen vermag.
Noch aus einem weiteren Grund sind diese Themen oder ist dieses natürliche Sittengesetz wichtig, gerade in der heutigen Zeit, weil heutzutage in unseren Demokratien man dazu neigt, das Gesetz werden zu lassen, was die Mehrheit beschließt. Wenn die Mehrheit beschließt, Abtreibung soll straffrei bleiben, dann wird dieses Gesetz erlassen, weil es die Mehrheit beschlossen hat. Aber wenn wir hier lesen, dass eben es noch viel tiefer im Menschen ein unveränderliches Gesetz gibt, das verbietet, Unschuldige zu töten, dann wird von hier her auch klar, dass eben ein solches menschliches Gesetz ein ungerechtes Gesetz ist, weil das natürliche Sittengesetz ist der Maßstab auch für die Gesetze, die dann die Menschen erlassen.
Das natürliche Sittengesetz liefert als sehr gutes Werk des Schöpfers das feste Fundament, auf dem der Mensch das Gebäude der moralischen Regeln aufbauen kann, die seine Entscheidungen leiten sollen. Es ist auch die unerlässliche sittliche Grundlage für den Aufbau der menschlichen Gemeinschaft. Es bietet schließlich den notwendigen Boden für das staatliche Gesetz, das an es gebunden bleibt, sei es durch Schlussfolgerungen aus seinen Grundsätzen, sei es durch Zusätze positiv rechtlicher Art.
Ja, hier wird das auch wieder gesagt, was ich vorhin andeutete, eben dass das natürliche Sittengesetz die Grundlage ist für und sein muss für alle Gesetze, die dann die Menschen selber darauf aufbauen. Es bleibt eben wirklich der Maßstab, weil es ist orientiert an der Vernunft und auch an dem Plan, den der Schöpfer für den Menschen hat, eben seine ewige Glückseligkeit. Also hier, auf diesem Fundament, darf und sollen die Menschen ihre Verhaltensregeln, ihre Gesetze aufbauen.
Gut. Die Gebote des natürlichen Gesetzes werden nicht von allen Menschen klar und unmittelbar wahrgenommen. Damit religiöse und moralische Wahrheiten von allen ohne Schwierigkeit, mit sicherer Gewissheit und ohne Beimischung eines Irrtums erkannt werden können, sind dem sündigen Menschen in seiner jetzigen Verfasstheit Gnade und Offenbarung notwendig. Das sittliche Naturgesetz verschafft dem geoffenbarten Gesetz und der Gnade eine Grundlage, die von Gott gelegt und dem Wirken des Heiligen Geistes angemessen ist.
Ja, aus Erfahrung wissen wir, ein Blick in die Geschichte, in die Gesellschaft zeigt es, diese von Gott grundgelegte sittliche Ordnung wird nicht von allen beachtet. Das ist eine Folge der Sünde, dass eben die Vernunft, die Wahrheit oft nur getrübt erkennen kann. Und so ist Gott noch einmal dem Menschen zu Hilfe gekommen, damit er im ethischen, im sittlichen Bereich den rechten Weg finden kann, indem er eben die wichtigsten Wahrheiten im sittlichen Bereich geoffenbart hat. Und das ist nun die Überleitung mit dieser Nummer in den Abschnitt 2, der überschrieben ist, das alte Gesetz. Und damit gemeint ist eben das sittliche Gesetz, so wie es im Alten Testament, also im ersten Teil der Bibel, aufscheint.
Danke, Herr Tom, Herr Cassetti, vorwiegend für jetzt diesen ersten Teil einmal. Wir haben vieles über das natürliche Sittengesetz gehört. Damit ist ja gemeint, dass wir von der Anlage her fähig sind, Gutes und Böses voneinander zu unterscheiden. Jetzt gibt es doch Menschen, wo man denkt, sind zwar nicht von Grund auf böse, aber wo man zurückverfolgen kann, da hat eigentlich immer die Entscheidung zum Guten gefehlt. Wie soll man das dann begründen? Fehlt es so einem Menschen an der Gnade oder gibt es auch die Möglichkeit, dass von Grund her einfach eine Trübung da ist, dass man nicht erkennen kann zwischen Gut und Böse?
Eben, einerseits gibt es diese Trübung als Folge der Sünde. Und dann kann eben auch die Gewissensbildung, die ja immer auch mitgegeben sein muss von Kind auf, dann kann diese Gewissensbildung eben nicht gut erfolgt sein, weil möglicherweise die Eltern oder diejenigen, die das Kind erzogen haben, ihm nicht die klaren Maßstäbe weitergegeben haben. Das ist eine Quelle, dass das nicht funktioniert, aber natürlich kann auch der Mensch sich der Gnade versagen. Er kann eben, indem er seinem Egoismus nachgibt, der seinerseits eine Folge der Erbsünde ist, kann er sich schwer tun, dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Mhm. Aber es kann eben auch sein, dass er nur von seiner natürlichen Vernunft her zu wenig klar sieht. Weil es ist ja nicht so einfach, diese Dinge zu durchdenken. Und umso wichtiger ist es eben, auf das Wort Gottes zu hören, auf die Offenbarung zu hören, die uns noch klarer sagt oder noch deutlicher sagt, welches nun die entscheidenden Lebensregeln sind.
Das wollen wir alles noch bedenken bei ein paar Takten Musik, bevor wir dann weitermachen beim alten Gesetz. Liebe Zuhörer, wenn Sie erst jetzt eingeschaltet haben, Sie sind mitten im Katechismus. Wir behandeln das natürliche Sittengesetz und kommen jetzt zum alten Gesetz. Wenn Sie während der Musikpause noch Ihren Katechismus herrichten möchten, finden Sie diesen Punkt auf der Seite 508, den Punkt 1961. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Wir sind mitten in der Katechismus-Sendung. Vor der Musikpause haben wir das natürliche Sittengesetz betrachtet und festgestellt, dass wir Menschen von der Anlage her fähig sind, Gutes vom Bösen zu unterscheiden. Und das bildet dieses natürliche Sittengesetz. Dieses natürliche Sittengesetz befähigt uns außerdem auch, uns mit Nichtchristen über moralische Angelegenheiten zu unterhalten. Denn dieses natürliche Sittengesetz hat Gott in das Herz jedes Menschen geschrieben. Wir machen nun weiter beim Punkt 2, das alte Gesetz, beim Punkt 1961 auf der Seite 508 im Katechismus.
Gott, unser Schöpfer und Erlöser, hat sich Israel zu seinem Volk erwählt und ihm sein Gesetz geoffenbart. So hat er das Kommen Christi vorbereitet. Das mosaische Gesetz bringt mehrere Wahrheiten zum Ausdruck, die der Vernunft von Natur aus einsichtig sind, jedoch innerhalb des Heilsbundes bekannt gemacht und beglaubigt wurden.
Also, diese Gesetze, die auf Mose zurückgehen, den großen Mann des alten Bundes, der das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat und dem Gott auf dem Sinai die 10 Gebote übergeben hat. Also dieses Gesetz bringt nicht Dinge, die wir nicht auch durch gutes Nachdenken erkennen könnten. Nicht etwas in dem Sinne anderes und Neues, aber das sittliche, das natürliche Sittengesetz wird beglaubigt, wird verstärkt, wird bekannt gemacht, verdeutlicht durch dieses mosaische Gesetz. Und dafür dürfen wir dankbar sein, weil wir eben dann klarer sehen mit Hilfe dieses Gesetzes. Und es ist Gott, der Schöpfer und Erlöser, der uns das schenkt. Und es ist eben, das ist auch wichtig zu sehen, eine Vorbereitung dann auf das Kommen Christi.
Das alte Gesetz ist die erste Stufe des geoffenbarten Gesetzes. Seine sittlichen Vorschriften sind in den 10 Geboten zusammengefasst. Die Gebote des Dekaloges legen die Grundlagen der Berufung des Menschen, der nach dem Bilde Gottes geschaffen ist. Sie untersagen, was gegen die Liebe zu Gott und zum Nächsten verstößt, und schreiben vor, was für sie wesentlich ist. Der Dekalog ist ein Licht für das Gewissen jedes Menschen, um ihn auf den Ruf und die Wege Gottes hinzuweisen und ihn vor dem Bösen zu schützen. Augustinus sagt, Gott hat auf die Gesetzestafeln das geschrieben, was die Menschen nicht in ihrem Herzen lasen.
Ja, sie lasen es in ihrem Herzen nicht, eben weil sie durch die Sünde auf Abwege gekommen waren. Und man kann sagen, ganz ausgelöscht ist das Licht der Vernunft ja nicht, sondern wir finden ja diese Lebensregeln auch bei anderen Völkern, also überall, wo es Menschen gibt, gibt es irgendwie Lebensregeln. Aber die Offenbarung ist wie ein zusätzliches Licht, das Gott uns schenkt, damit wir eben diese moralischen Regeln klarer sehen, damit wir besser und sicherer den guten Weg gehen können. Und das ist eben das große Geschenk, das Gott uns macht und was uns zeigt, dass er eben wirklich das Heil des Menschen will und dass er diesen Bund mit dem Volk Israel geschlossen hat, um zunächst einmal dem Volk Israel zu helfen, den guten Weg zu gehen, hin auf Christus zu. Aber dann werden wir sehen, dass von Christus her dann wieder diese Botschaft eben die Grenzen des Volkes Israel überschreitet und gedacht ist für alle Menschen guten Willens, wo immer auch sie sind.
Deine Frage, es heißt, das alte Gesetz ist die erste Stufe des geoffenbarten Gesetzes. Seine sittlichen Vorschriften sind in den 10 Geboten zusammengefasst. Also wenn die sittlichen Vorschriften in den 10 Geboten zusammengefasst sind, dann muss es ja neben den sittlichen Vorschriften auch noch andere geben, die das alte Gesetz bestimmen. Welche sind das?
Also gemeint ist,
oder wie ist das gemeint,
dass,
genau?
Dass im Alten Testament gibt es natürlich ganze Gesetzessammlungen, Gesetzesbücher. Es gibt Vorschriften, die das Leben noch, das Zusammenleben noch im Einzelnen bestimmen, aber man kann sie zusammenfassen, diese vielen. Ich glaube, ein jüdischer Gelehrter hat einmal gesagt, es gibt im Alten Testament, 365 Gebote oder Verbote, aber man kann sie zusammenfassen in die 10 großen Gebote eben des Dekalogs, die wir kennen als berühmte 10 Gebote. Also alles, was es an sittlicher Weisung gibt, kann man einem oder mehreren dieser 10 Gebote zuordnen.
Also die 10 Gebote sind sozusagen die Kurzfassung von allem, das
ganz
alles
genau.
Noch einmal ins
Bild. Und erste Stufe, das bezieht sich, dass die zweite Stufe dann eben das Neue Testament ist.
Mhm. Gut, danke. Dann machen wir weiter mit dem Punkt 1963.
Gemäß der christlichen Überlieferung ist das heilige, geistige und gute Gesetz noch unvollkommen. Wie ein Lehrmeister zeigt es uns, was zu tun ist, gibt aber nicht von sich aus die Kraft, die Gnade des Heiligen Geistes zu seiner Erfüllung. Weil es die Sünde nicht wegnehmen kann, bleibt es ein Gesetz der Knechtschaft. Dem heiligen Paulus zufolge hat es insbesondere die Aufgabe, die Sünde anzuklagen und ans Licht zu bringen, die im Herzen des Menschen ein Gesetz der Begehrlichkeit bildet. Immerhin bleibt das Gesetz auf dem Weg zum Gottesreich die erste Stufe. Es bereitet das auserwählte Volk und jeden Christen auf die Bekehrung und den Glauben an den rettenden Gott vor. Es bietet eine Lehre, die, wie das Wort Gottes, für immer besteht.
Das ist nun eine ganz wichtige Nummer, die wir jetzt gerade gehört haben. Es zeigt die ganze zeigt die Grenzen auf dieses alten Gesetzes. Es ist insofern unvollkommen, als die Erfahrung zeigt, dass es nur schwer zu erfüllen ist oder kaum zu erfüllen ist. Es braucht dann eben das neue Gesetz, über das wir noch nachdenken werden, das Christus gebracht hat, das dann eben auch die Kraft schenkt zur Erfüllung. Insofern wird hier mit Bezug auf Paulus gesagt, dient das alte Gesetz mehr dazu, uns bewusst zu machen, wo unser Versagen liegt, wo wir eben uns verfehlen, wo wir sündigen. Es bringt eben unsere Sünde ans Licht, aber es heilt sie noch nicht. Und das ist die Grenze dieses alten Gesetzes. Aber eben, es zeigt sich schon, es kündigt schon, sich schon an, das neue Gesetz, das Christus gebracht hat, und er schenkt uns in seiner Erlösungstat die Gnade, dann eben die Kraft, mit Hilfe des Heiligen Geistes dann das Gesetz auch zu erfüllen.
Das alte Gesetz ist eine Vorbereitung auf das Evangelium. Das Gesetz war eine Pädagogik und eine Weissagung der zukünftigen Güter, so Irenäus. Es kündigt das Werk der Befreiung von der Sünde an, das mit Christus vollendet wird. Es liefert im Neuen Testament die Bilder, Typen, Symbole, um das Leben nach dem Geiste zu veranschaulichen. Das Gesetz wird vervollständigt durch die Lehre der Weisheitsbücher und der Propheten, die es auf den neuen Bund und das Himmelreich ausrichten. Thomas von Aquin sagt, manche, die in der Zeit des alten Bundes lebten, hatten die Liebe und die Gnade des Heiligen Geistes und erwarteten hauptsächlich geistige und ewige Verheißungen. Und insofern gehörten sie zum neuen Gesetz. Ebenso sind im Neuen Testament manche fleischliche Menschen noch nicht zur Vollkommenheit des neuen Gesetzes gelangt. Diese mussten auch im Neuen Testament durch Furcht vor Strafen und durch gewisse zeitliche Verheißungen zu den Tugendwerken geführt werden. Wenn das alte Gesetz auch die Gebote der Liebe gab, so wurde durch es doch nicht der Heilige Geist verliehen, durch den die Liebe in unsere Herzen ausgegossen ist.
Eine wichtige Präzisierung des heiligen Thomas. Ich habe es vorhin auch schon angedeutet. Natürlich gab es im alten Bund auch schon gute Menschen, und die nun richtig gehandelt haben, die das Gesetz erfüllt haben, aber sie konnten es, weil sie diese Gnade letztlich auch Christus verdanken und seinem Erlösungswerk. Und umgekehrt gibt es natürlich auch in unserer Zeit, auch innerhalb der Kirche, Menschen, die noch nicht so weit sind, die sich noch nicht ganz bekehrt haben und so immer wieder auch versagen und der Vertiefung ihrer Bekehrung oder einer Neubekehrung bedürfen. Es ist vielleicht noch ein Punkt zu erwähnen, eben wir haben vom mosaischen Gesetz gesprochen. Der Katechismus erwähnt in dieser Nummer eben auch die Lehre der Weisheitsbücher und der Propheten, also auch in diesen Teilen des Alten Testamentes findet sich viel Richtiges, Gutes, was das richtige Leben betrifft und zum Teil auch schon eine Vertiefung dessen, eine Weiterentfaltung dessen, was in den 10 Geboten enthalten ist, im Hinblick eben auf die Erfüllung, die dann das alles findet im Neuen Testament.
Sie hören Radio Horeb bei der Katechismus-Sendung. Wir betrachten heute gemeinsam mit Domherr Christoph Cassetti das natürliche Sittengesetz und vor der Musik das alte Gesetz. Das alte Gesetz sind dies die mosaischen Gesetze. Die 10 Gebote sind einfach zusammengefasst als das ganze alte Gesetz. Und dieses alte Gesetz ist eine Vorbereitung auf das Evangelium. Es weist dann auf die Erlösung bzw. auf Jesus Christus selbst hin. Auf dieses neue Gesetz, das Gesetz des Evangeliums, möchten wir nun eingehen. Im Punkt 1965. Sie finden ihn, liebe Zuhörer, auf der Seite 510.
Das neue Gesetz, das Gesetz des Evangeliums, ist die vollendete irdische Gestalt des natürlichen und geoffenbarten göttlichen Gesetzes. Es ist das Werk Christi und kommt vor allem in der Bergpredigt zum Ausdruck. Es ist auch das Werk des Heiligen Geistes und wird durch ihn zum inneren Gesetz der Liebe. Ich werde mit dem Haus Israel einen neuen Bund schließen. Ich lege meine Gesetze in ihr Inneres hinein und schreibe sie ihnen in ihr Herz. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, so im Hebräerbrief.
Ja, Christus selber ist vollendend und eben dieses alttestamentliche Gesetz in seiner Person. Und in der Bergpredigt wird das deutlich. Wenn wir die Bergpredigt überblicken, dann sehen wir, wie Jesus in dieser Bergpredigt sich sogar orientiert an den 10 Geboten, sie aber vertieft und radikalisiert. Er ist sozusagen der vollendete Mensch, insofern er Mensch geworden ist als Sohn Gottes. Der verstorbene Papst hat immer wieder gesagt, um zu wissen, was der Mensch ist, müssen wir auf Christus blicken. Also er ist der, in ihm ist, erfüllt sich das natürliche und das geoffenbarte Gesetz und er erfüllt es auch voll und ganz. Aber eine wichtige Ergänzung macht diese Nummer, es ist auch das Werk des Heiligen Geistes. Und hier erfüllen sich nun eben diese Prophezeiungen der Propheten, die gesagt haben, eben, dass Gott nun das Gesetz so ins Herz des Menschen hineinlegt, dass er es von innen her erfüllen kann und nicht einfach sozusagen von außen das Gesetz ihm auferlegt wird und dass er es dann doch nicht halten kann und sich geknechtet fühlt, sondern von innen her wird es ihm ein Bedürfnis und er kann es auch, dieses Gesetz, erfüllen mit der Hilfe des Heiligen Geistes.
Das neue Gesetz ist die Gnade des Heiligen Geistes, die den Gläubigen durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Es wirkt durch die Liebe. Es lehrt uns mit Hilfe der Bergpredigt des Herrn, was wir zu tun haben, und gibt uns durch die Sakramente die Gnade, dies dann auch wirklich zu tun. Augustinus sagt: Wer die Predigt, die unser Herr auf dem Berg gehalten hat, wie wir sie im Matthäusevangelium lesen, fromm und mit Scharfsinn überdenken will, wird darin zweifellos das vollkommene Grundgesetz des christlichen Lebens finden. Diese Predigt enthält alle Gebote, die dazu bestimmt sind, das christliche Leben zu leiten.
Also wichtig ist eben, dass das neue Gesetz die Gnade des Heiligen Geistes ist. Wenn wir an Christus glauben, wird uns der Heilige Geist geschenkt. Es wirkt durch die Liebe, das ist die Liebe des Herrn letztlich, die wir uns zu eigen machen können. Die Sakramente helfen uns, da sehen wir nun wieder, dass die Ethik, die Moral der Christen, das Leben in Christus eben nicht außerhalb des christlichen Glaubens steht und außerhalb der Liturgie steht, sondern durch den lebendigen Bezug zu Jesus Christus, wie er uns in den Sakramenten geschenkt ist, können wir dann eben auch die Liebe wirklich leben. Und die Liebe leben, das heißt eben das neue Gesetz erfüllen. Und das ist eben die Gnade, die der Heilige Geist uns schenkt.
Das Gesetz des Evangeliums erfüllt, verfeinert, überragt und vervollkommnet das alte Gesetz. In den Seligpreisungen erfüllt es die göttlichen Verheißungen, indem es sie erhebt und auf das Himmelreich hinordnet. Es wendet sich an jene, die bereit sind, diese neue Hoffnung gläubig anzunehmen, an die Armen, Demütigen, Betrübten, die Menschen reinen Herzens und die um Christi willen Verfolgten. So bahnt es die überraschenden Wege des Reiches Gottes.
Ja, also hier geht der Katechismus hauptsächlich auf die Seligpreisungen ein, also Matthäus Kapitel 5, und liest sie als Erfüllung der Verheißungen und als Weg eigentlich, zeigt uns die letzte Berufung, eben die Glückseligkeit im Reich Gottes, die gerade denen verheißen ist, die nun leiden auf vielfältige Weise hier in dieser Welt, dass die nun eben hoffen dürfen, das Ziel zu erlangen, mit Hilfe eben dieses Gesetzes der Liebe, das sich in der Bergpredigt zeigt und das eben ein Gesetz ist, das wir halten können, mit Hilfe Christi und des Heiligen Geistes.
Das Gesetz des Evangeliums erfüllt die Gebote des Gesetzes. Die Bergpredigt schafft die sittlichen Vorschriften des alten Gesetzes keineswegs ab und setzt sie nicht außer Kraft, sondern offenbart die in ihm verborgenen Möglichkeiten und lässt aus ihm neue Forderungen hervorgehen. Das neue Gesetz offenbart die ganze göttliche und menschliche Wahrheit des alten Gesetzes. Es fügt ihm nicht neue äußere Vorschriften hinzu, sondern erneuert das Herz, die Wurzel der Handlungen. Hier wählt der Mensch zwischen rein und unrein, und hier bildet sich der Glaube, die Hoffnung und die Liebe und mit ihnen die anderen Tugenden. So bringt das Evangelium das Gesetz zur Vollendung, indem es fordert, vollkommen zu sein, wie der himmlische Vater und der göttlichen Großmut entsprechend, den Feinden zu vergeben und für die Verfolger zu beten.
Das, was hier gesagt wird, wird ja auch erkennbar im Text selber. Wenn wir also die Kapitel der Bergpredigt lesen, vom 5. Kapitel weg bei Matthäus, dann erinnern wir uns daran, dass Jesus immer wieder die Formulierung bringt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, ich aber sage euch. Zu den Alten wurde gesagt, du sollst nicht ehebrechen oder du sollst nicht ehebrechen, ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur lüstern anzieht oder begehrlich ansieht oder eine Frau, die einen Mann begehrlich ansieht, begeht im Herzen schon Ehebruch. Also er vertieft dieses mosaische Gesetz auf die Grundhaltungen hin. Es geht nicht nur um die äußerliche Erfüllung, sondern auch um die innere Gesinnung, die hier zum Ausdruck kommt. Also so, oder eben, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, ihr sollt euren Nächsten lieben, aber eure Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt auch eure Feinde. Also er weitet das Gebot der Nächstenliebe aus bis hin zur Feindesliebe. Und wir wissen, dass Christus selber und das auch wirklich gelebt hat, als er eben vom Kreuz herab gebetet hat, Herr Vater, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also gelebte Feindesliebe. Und so kann man es noch mit anderen Geboten machen oder verdeutlichen, diese Verstärkung, Vertiefung, die Jesus hier gebracht hat. Aber auch diese Dinge werden im zweiten Teil, wenn es dann um die 10 Gebote im Einzelnen geht, noch weiter erläutert.
Das neue Gesetz vollbringt die Akte der Gottesverehrung, wie Almosen geben, beten und fasten. Aber im Blick auf den Vater, der im Verborgenen sieht, statt im Verlangen, dabei von den Menschen gesehen zu werden. Das Gebet des neuen Gesetzes ist das Vaterunser.
Das sind alles Anspielungen eben auf den Text der Bergpredigt, wo ja dann auch die Beziehung zu Gott vertieft wird. Es kommt nicht auf die äußerlichen Taten an, sondern auf das Herz, auf die Beziehung zum himmlischen Vater, eben in all diesen Akten der Gottesverehrung.
Das Gesetz des Evangeliums bringt die entscheidende Wahl zwischen den zwei Wegen mit sich und verlangt, dass man die Worte des Herrn in die Tat umsetzt. Es ist zusammengefasst in der goldenen Regel. Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten, so Matthäus 7,12. Das ganze Gesetz des Evangeliums besteht im neuen Gebot Jesu, einander zu lieben, wie er uns geliebt hat.
Wir können ja die ersten Gebote, der 10 Gebote, verstehen als Ausfaltung der Gottesliebe und die zweite Hälfte der 10 Gebote als Ausfaltung der Nächstenliebe. Und ganz allgemein kann man das eben zusammenfassen als goldene Regel. Alles, was wir von den Menschen erhoffen, das sollen wir auch ihnen tun. Oder so im Sprichwort sagen wir, glaube ich, alles, was du willst, dass wir haben es auch negativ formuliert, was du willst, dass man dir nicht tut, das füge auch keinem anderen zu, so ungefähr. Aber eben letztlich geht es neu, ist eben nicht die Liebe an sich, sondern die Tiefe und die Größe der Liebe, die Jesus gelebt hat, die ist neu. Darin besteht das neue Gebot dieser Liebe bis zum Letzten, eben bis hin zum Tod am Kreuz. Und das Bild von den zwei Wegen, das ist eben der Appell zur Entscheidung. Du musst dich entscheiden, gehst du den schmalen Weg zum Guten oder den breiten Weg ins Verderben. Das sind die Wege, das ist die Verantwortung, die der Mensch hat von Gott, dass er sich eben entscheiden muss.
Danke, Herr Domherr Cassetti. Eine Frage jetzt noch. Wenn es heißt, alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen und das ist die goldene Regel im Gesetz dieses Evangeliums. Könnte man das nicht auch als sittliches, also als natürliches Sittengesetz bezeichnen? Weil eigentlich ist das doch das Empfinden jedes Menschen, ich tue einem anderen wohl nicht das, was ich nicht will, wie Sie es gesagt haben, wie es einfach auch sprichwörtlich gebraucht wird.
Genau, ich glaube, wenn also solche Lebensregeln, wie sie gerade in Sprichwörtern dann auch zum Ausdruck kommen, die sind eben sehr weit verbreitet und über den biblischen Bereich hinaus verbreitet. Also man könnte diese goldene Regel durchaus auch als ein Teil des natürlichen Sittengesetzes verstehen, und es würde sich an diesem Punkt noch einmal zeigen, dass eben Jesus nicht etwas völlig Neues und anderes bringt, sondern wichtiger ist, dass er die Möglichkeit uns bringt, das dann wirklich zu leben und nicht nur zu wissen, ich sollte eigentlich, aber ich schaffe es dann doch nicht ganz.
Oder man könnte es auch als Anstoß nehmen, sich einmal auf die Suche zu machen, wie viele Sprichwörter wir eigentlich im Gebrauch haben, die biblisch sind.
Ja, und eben auch, man kann überhaupt sagen, dass in Sprichwörtern sich so wie eine Art, also wie viele Sprichwörter auch sittliche Themen haben und im Grunde genommen sehr weit verbreitet sind, weil es gibt ja manchmal bei den verschiedenen Völkern ganz ähnliche Redensarten, bei den verschiedensten Kulturen, und dass sich eben in Sprichwörtern auch moralische Regeln überliefert haben und eine Hilfe sind, die auch im Kopf zu behalten, weil Sprichwörter lernt man relativ leicht auswendig.
Gut, vielen Dank, Herr Domherr Casetti. Wir machen hier jetzt einen Punkt beim neuen Gebot Jesu und steigen dann nächstes Mal ein beim Punkt 1971, wo dann zur Predigt des Herrn die sittlichen Weisungen der Apostel noch hinzukommen. Ihnen für heute ein herzliches Vergelt's Gott. Liebe Zuhörer, Sie können diese Sendung auch auf CD bestellen beim CD-Dienst unter der 0700 75 25 75 20. Die Kollegen sind für Sie morgen wieder ab 9 Uhr erreichbar. Herr Domherr Casetti, dürfen wir Sie am Ende der Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen bitten?
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Gepriesen sei der Vater, der uns sein Gesetz ins Herz gelegt hat. Gepriesen sei der Sohn, der uns nahe gekommen ist, um uns zu helfen, sein Gebot zu erfüllen. Gepriesen sei der Heilige Geist, der in uns wirkt, uns auf den guten Weg bringt. So segne und behüte euch und alle, die euch anvertraut sind, und alle, um die ihr euch Sorgen macht, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Herzliches mit dem Kinde lieb,
uns allen deinen Segen gib. Vergelt's Gott, Domherr Casetti. Liebe Zuhörer, Ihnen auch ein herzliches Vergelt's Gott fürs Dabeisein. Ihnen noch eine gute Zeit, das wünscht Ihnen Doris Frei.